Ne, vielen Dank also für die Einladung und ich habe einen ähnlichen Vortrag und mit Bezug auf den bin ich auch hier eingeladen worden im Arbeitskreis Rechtsradikalismus vor einiger Zeit in Mainz gehalten, da aber ganz zentriert auf Breivik, auf den ich hier natürlich auch kommen werde. Aber ich werde ein bisschen vorher ansetzen, schon beim Ersten Weltkrieg und schon bei diesen Freikorpsleuten, die die deutsche Revolution nach dem Ersten Weltkrieg niedergeschlagen haben und auf deren Konto auch die Ermordung von Rosa Luxemburg geht. Und aus weiten bis, also ich werde nicht auf die Ukraine kommen, aber auf Afrika, Irak und die moderneren, die neueren Dschihadisten, die für mich eine Fortsetzung dieser Körperlichkeit heute, dieser Leute sind, die ich in Männerfantasien beschrieben habe. Und das Neue an diesem Buch war, und das gilt bis heute, und das hat auch, soweit ich sehe, bisher kaum jemand nachgemacht oder sich das getraut zu tun von den sogenannten, diese beiden Wörter, die vorhin fielen, Mentalitätsgeschichte und Sozialpsychologen, weise ich beide weit von mir. Mentalitätsgeschichte ist Unfug, das gibt's nicht. Das ist Sozialpsychologen haben in der Regel keinen Schimmer von Psychologie, sondern doktern ein bisschen soziologisch rum. Und hier das letzte wahnsinnige Beispiel, wo ich ein bisschen nachher drauf komme, das ist dieses Buch Soldaten von den Herren Neitzel und Sönke Neitzel, Harald Welzer. Da ist nicht ein einziger Psychoanalytiker vertreten in deren Kommentierung der geheimen Protokolle, die von deutschen Soldaten aufgenommen worden sind, die die Engländer gemacht haben, ahnungslose Stümper. So, der erste Schritt beim Schreiben von Männerfantasien war es, Körperzustände zu kartografieren. Ich habe die Ängste dieser Körper in Schlamm, Schleim, Breien zu versinken, in verschlingenden Sümpfen und roten Fluten, in denen Mann bis zum Hals steht, aus deren Schriften extrahiert und dabei gesehen, dass zu diesen bedrohlichen Zuständen immer eine Entsprechung in der Außenwelt gesucht wurde. Also rote Flut gleich Kommunismus, Bolschewismus bzw. verschlingender Unterleib der erotischen Frau, der jüdischen Frau. Dinge, die außen sind, haben den Vorteil, dass man sie bekämpfen kann, ohne sich selbst zu zerstören. Das ergibt sofort ein veritables politisches Programm mit einer Auflistung all jener Dinge, die aus der Außenwelt verschwinden sollen, die bekämpft werden müssen, weil ein entsprechender Typ von Fragmentkörper männlich diese als bedrohlich wahrnimmt nach Maßgabe seines inneren Körperzustands. Unintegrierte starke Gefühle, die ihn zu zerreißen drohen, seinen mühsam zusammengehaltenen Körper zu fragmentieren drohen, den er zusammenhalten kann, besonders gut durch aggressive motorische Aktionen, im Extremfall durch absolute Ausschaltung dieser ihn von außen bedrohenden Quelle. Ausschalten durch Töten. Ideologisch stellt er dieses Töten immer als Notwehr dar. Also, Sprung nach heute, wir werden überfremdet durch türkische oder griechische Immigranten. Konkret, sie dringen in meinen Körper ein und zerstören mich von innen durch ihr omnipräsentes, überflutendes Gewimmel. Sie lösen meine Körperordnung auf. Psychophysisch empfindet dieser Typ Mann so nicht zu Unrecht. Die Gefühlsverwirrungen, die bestimmte Realitäten in ihm auslösen, bedrohen ihn tatsächlich. Feministische Marxistinnen in Norwegen machen liberale Gesetze zur Immigration. Einige dieser Frauen schlafen mit Immigranten, heiraten sie und bekommen gemischt heutige Kinder, die womöglich muslimisch erzogen werden und ahnen nicht dabei, dass sie massiv in die Körperlichkeit des Nachbarn von gegenüber eingreifen, der seinen Fragmentkörper damit zusammenhält, ein trainierter, weißhäutig nordischer Tempelritter zu sein, der sein Leben damit verbringt, sein Körperinneres von Schmutz freizuhalten, das heißt die Grenzen seines Landes, die er mit den Grenzen seines Körpers zusammengeschaltet hat, das tut dieser Typ dieses Mannes immer, unversehrt zu halten, nordisch-christlich rein, und diese Leute da öffnen dauernd diese Grenzen und lassen Leute rein, die in seiner Wahrnehmung eine Art wimmelnder Schmutz sind, den er in seiner eigenen Begrifflichkeit gerne unter Insekten verbucht, Der gute soldatische Mann ist immer auch ein guter Insektenvertilger. Was er vertilgt, sind ostische oder jüdische Untermenschen oder wie es im neudeutschen Sprachgebrauch des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds heißt, Zecken. Das Chemnitzer Mördertrio ging, wenn es morden ging, auf Zeckenjagd. Breivik, ne? Anders Behring Breivik, der Killer von Utøya. Zu dieser ganzen Geschichte gibt es ein sehr gutes Buch von Erika Fatland, norwegische Ethnopsychologin oder Archäologin. Das heißt, die Tage danach, Erzählung aus Utøya. Sie hat mit allen Leuten gesprochen, die dieses Attentat überlebt haben, die aufgesucht und ist auch einigen der Quellen von Breivik nachgegangen. Dazu komme ich nachher. Und, aber ein Punkt, den sie hier raus nimmt aus der Selbstbeschreibung von Breivik, geht so. Nach eigenen Angaben hatte Breivik in den vergangenen 10 Jahren vor dem Attentat keinen Sex, denn er betrachtet, Zitat, den Körper als einen Tempel, der nicht beschmutzt werden darf. Zu Hause bei seiner Mutter trug er aus Angst vor einer Erkältung zeitweise einen Mundschutz. Trotz aller dieser Bemühungen wurde er krank. Zitat, sie hatte mich zum 3. Mal innerhalb der letzten 2 Jahre angesteckt und ich war stinksauer und frustriert, schrieb er im April 2011, kurz bevor er auf den Hof Walstua in der Region Hedmark zog, um seine Bombe zu bauen. Dort hatte er neben all den praktischen Herausforderungen, die der Bau einer Bombe mit sich bringt, alle Hände voll zu tun, um der vielen Insekten auf dem Hof Herr zu werden. Zitat, das ganze Haus ist mit Käfern verseucht. Gerade wollte ich mir etwas Schokolade aus meiner Süßigkeitentüte nehmen, da war ein Käfer hineingekrabbelt. Und vor einer Stunde, als ich meine Nitrilhandschuhe für einen weiteren DDNP-Reinigungszyklus anzog, krabbelte ein Tier in einem der Finger. Überflüssig zu sagen, dass ich ausgeflippt bin. Danach habe ich jedes kleine Insekt getötet, das mir unter die Augen gekommen ist. Allein in der letzten Stunde waren es 18 Stück. Während Breivik also in seinem privaten Bombenlaboratorium schwitzte, geradezu manisch auf die Fertigstellung der Bombe versessen, die Hunderte von Menschen töten sollte, bereiten ihm also kleine, ungefährliche Spinnen und Käfer die größte Sorge. Das ist überhaupt kein unwesentlicher Punkt. Man findet das bei all diesen Leuten. Und wir wissen ja, wie die deutsche Wehrmacht in den Osten einmarschiert ist, zur groß angelegten Insektenvertilgung des östlichen Untermenschen und Judentums. So, wenn man von Körper redet, muss man reden, was geht in diesen Leuten, die ich eben kurz umrissen habe, mit ihrer Angst vor den körperauflösenden Sachen, Schleime, Breien, Schlamm und so weiter, auflösender, erotische Körper, Breivik, 10 Jahre, kein Sex, außer kurz mit Prostituierten. Was passiert in denen, wenn sie ihre Gewalt, ihre Tötungsgewalt ausüben? Und dazu hilft mir, das geht über das hinaus, in Teilen, was in Männerfantasien steht, in letzter Zeit besonders dieses Buch hier von Antonio Damasio, ein amerikanischer Neurologe und Psychoanalytiker. Self Comes to Mind heißt das im Original, auf Deutsch mit dem blöden Titel Selbst ist der Mensch. Also Self Comes to Mind, heißt das Selbst kommt zum Bewusstsein seiner selbst. Er geht von Hirnprozessen aus, Neuronen, kennen Sie. Neuronen existieren, schreibt er, zum Nutzen aller anderen Zellen des Organismus. Zitat, im hochentwickelten Gehirn der komplexeren Lebewesen jedoch ahmen Neuronen, Netzwerke irgendwann den Aufbau der Körperteile nach, denen sie zugeordnet sind. Sie repräsentieren den Zustand des Körpers, indem sie ganz buchstäblich eine Landkarte des Körpers, für den sie arbeiten, darstellen und eine Art virtuelles Abbild, ein neuronales Double schaffen. Wichtig ist dabei, dass sie während des ganzen Lebens mit dem Körper verbunden bleiben, den sie nachahmen. Kurz gesagt sind Neuronen auf den Körper ausgerichtet und diese Gerichtetheit, dieser unaufhörliche Hinweis auf den Körper, ist das definierende Merkmal von Neuronen, Neuronenschaltkreisen und Gehirnen. Nach meiner Überzeugung, sagt er, ist diese Gerichtetheit der Grund, warum der unterschwellige Lebenswille unserer Körperzellen sich jemals in einen mit Geist ausgestatteten, bewussten Willen umsetzen konnte. Der heimliche Wille der Zellen wurde in den Schaltkreisen des Gehirns nachgeahmt. Soweit das Zitat. Das ist also eine neuere neurobiologische Fundierung dessen, was ich in Männerfantasien behauptet habe, dass das, was wir ideologisch Faschismus nennen, der Ausdruck von Körperzuständen ist. Faschismus als eine von Körperzuständen ausgehende Art und Weise, die Realität zu produzieren. Damejo fährt fort, dass die Tatsache, dass Gehirne und Neuronen vom Körper handeln, Schlüsse darüber zulässt, wie die Außenwelt in Gehirn und Geist kartiert wird. Nämlich, das Gehirn kartiert die Außenwelt durch die Vermittlung des Körpers. Wenn der Körper mit seiner Umwelt in Wechselbeziehung tritt, stellen sich in den Sinnesorganen, Augen, Ohren und Haut, Veränderungen ein. Das Gehirn kartiert diese Veränderungen und damit ergibt sich im Gehirn eine Art indirekte Repräsentation der Außenwelt. Auf genau die gleiche Weise kartografiert das Gehirn auch die menschliche Innenwelt, das innere Milieu eines Körpers, wie Damejo es auch nennt. Nach Maßgabe dieser beiden Kartografierungen wird dann vom jeweiligen Gehirn die Außenwelt, die sogenannte Realität, wahrgenommen. Es sind demnach Signale von der Haut und von der Muskulatur her, sowie Signale von Zellstrukturen des eigenen Körperinneren, die die neuronalen Karten anlegen, das heißt, die das Unbewusste wie das bewusste Denken des einzelnen Gehirns strukturieren. Also das Gehirn der tötenden Männer, das Gehirn des soldatischen Mannes, das Gehirn der Killer kartiert sozusagen ihr eigenes Innere, und dieses eigene Innere besteht, da sie durch Prügel, Missbehandlung, Drill etc. und negative Körperbehandlung aller Ebenen nur über ein Inneres verfügen, das sie als eine Mischung aus Blutbrei und Scheiße empfinden, dass sie loswerden müssen, dass sie unter Kontrolle halten müssen. Das Gehirn, ihr Gehirn gibt diese Wahrnehmung der Welt in dieser Weise wieder. Deswegen können sie die erotische Frau als Schmutz und Dreck und die Jüdin und so weiter killen, ohne das geringste Mitgefühl. Im Gefühl, sie bringen damit das ungeordnete eigene Innere und dieses Insektische, das Gewimmel unter Kontrolle beim Töten. Als zweiten großen Vorgang der Lebenssteuerung nennt Damejo neben der sich erneuernden Synapsenverschaltung des Hirns die Homöostase. Ein Begriff, auf den ich zuerst bei Margit Mahler gestoßen bin, der Kinderpsychoanalytikerin, deren Arbeiten von großer Bedeutung waren für das Theoriegebäude der Männerfantasie. Homöostase, zu Deutsch Spannungsausgleich. Für Damejo ist das der gewünschte Zustand, der die ganzen Jahrmilliarden der Evolution hindurch hinter den Aktivitäten jeder einzelnen primitiven Zelle steht und bei höheren Organismen, wie bei uns, hinter den elektrochemischen Aktivitäten jedes Zellverbunds. In unserer Alltäglichkeit, in unseren Arbeits- und Liebesakten, unserer Nahrungs- und Energiezufuhr, beim Putzen im Haus, beim Pflanzen im Garten, beim Planen unserer Reisen, bei den Regeln, die wir für unser Zusammenleben aufstellen, verfolgt unser Organismus ganz gleich, ob der muskuläre oder der neuronale das primäre Ziel der Herstellung von Homöostase ist, nämlich Beseitigung von Spannungen, wie das bezeichnenderweise auch in der Politik heißt. Zitat: Alle Tätigkeiten, auf die ich zuvor angespielt habe, finden von Energiequellen, Aufnahme und Umsatz energiereicher Produkte und so weiter, zielen darauf ab, die chemischen Parameter des Körperinneren, sein inneres Milieu, innerhalb jener magischen Spanne zu halten, die mit dem Leben vereinbar ist. Diese magische Spanne wird als homöostatischer Bereich bezeichnet und den Prozess, durch den der Gleichgewichtszustand erreicht wird, nennt man Homöostase. So, also, super Buch. Da stehen noch viel mehr tolle Sachen drin. Ja, ein kurzer Sprung nochmal auf den Ersten Weltkrieg. Also, ist es so oft in, jemals habe ich das oft gelesen in den letzten Monaten, dass von einem Kulturbruch die Rede ist, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, der europäischen Zivilisation oder Kultur. Ich glaube das überhaupt nicht. Für mich ist der Erste Weltkrieg die Zuspitzung aller bis hier erreichter technischer Errungenschaften, eine die Verwandlung dieser technischen Errungenschaften in Kriegsform. Also eine Folge der industriellen Revolution und allem, was damit verbunden ist. Im Ersten Weltkrieg wird einfach ausprobiert, was die Stahl- und Kohleindustrie erreicht hat. Artillerie, das MG, die Chemie, Giftgas, neue Sprengkraft, die Explosionsstoffe, U-Boote, das kommende Flugzeug, Telegrafie, Funk, Schlachtschiffe, Stahl, Kohle. Alles wird losgelassen unter den imperialistischen Ländern, anders als Rosa Luxemburg dachte und fantasierte, von Arbeiterklasse gegen die Bourgeoisie. Die Bourgeoisien untereinander bekämpfen sich in dieser imperialistischen Weise um die Weltherrschaft. Dazu brauche ich nichts weiter sagen. Aber ein zweiter Punkt, der, glaube ich, diese Gesellschaften vereint in diesem Ersten Weltkrieg oder nochmal unsere Kultur in einem seiner letzten Filme, aber auch schon 10 Jahre her, 2004, Jean-Luc Godard in dem Film Notre Musique. Der Film heißt Notre Musique, weil er genau das beschreibt. Notre Musique ist die Gewalt, unsere Kultur, als Kern unserer Kultur. Notre Musique. Aber Musik. Denn der Weltkrieg strebt meiner Meinung nach auch die Beseitigung von allen zivilisatorischen Errungenschaften an, in denen die Gesellschaften, die europäischen, auch die amerikanische, Anfang des 20. Jahrhunderts angekommen ist. Nämlich, was ist passiert? Es gibt die erste große Frauenbewegung. Es gibt Schritte zur Lockerung der wilhelminisch-viktorianischen Sexualmoral. In der Kunst ist der Kubismus da. Die Farbexplosion des Impressionismus war da. Der Expressionismus ist entwickelt. Die Zwölftonmusik ist da. Ezra Pound und andere haben den freien Vers entwickelt. Méliès mit den ersten Filmzaubereien. Die Psychoanalyse ist da. Freud und die Folgen. Schönberg, Berg, Webern sind da. Albert Einstein steht in den Stiefeln. Und die Sozialdemokratie, die Arbeiterbewegung ist entwickelt bis zur Möglichkeit, der gedanklichen Möglichkeit des Umsturzes der Bourgeoisie. Alles das ist vor Weltkrieg I da. Und all dies bedroht massivst den Körper des als Sozialtyp dominierenden soldatischen Mannes. Zusammengefasst unter Bedrohung durch Weiblichkeit, B, Kommunismus, politisch, E, jüdische Dekadenz, da fallen die ganzen Künste runter, Blutvergiftung, auch Zins, Geldentwertung, die Auflösung der abbildenden Künste ist passiert, die Abstraktionen sind da, all dies ist für diesen Typ körperauflösend. In der heutigen Form können wir die Fortsetzung sehen, Kampf des Dschihad gegen westliche Werte, vor allem gegen Demokratie und Säkularisierung, sind genau die gleichen Strukturen. Ich würde sogar sagen, beinahe genau die gleichen. Es gibt dazu ein sehr gutes Buch von Emmanuel Todd, Franzose, das ist, glaube ich, auch schon ungefähr 10 Jahre her. Das heißt, glaube ich, auf Deutsch, Untergang einer Weltmacht. USA ist ein Demograf. Demografisches Buch, der entwirft in dem Buch, das ist jetzt 10 Jahre her, genau diese Szenerie, dass all diese Gesellschaften, die, wo wir jetzt den Dschihad entstehen sehen, ob das iranische Staat oder ein anderen, all diese patriarchalisch, ländlich, bäuerlichen Familien dominiert sind. Er sagt, die alle sind auf dem Rückzug. Sie alle wissen, dass sie in den westlichen Kulturen mehr oder weniger untergehen werden. In 10 oder 20 Jahren werden die alle mehr oder weniger demokratisch sein, aber bis dahin werden diese Gesellschaften durch genau das gehen, was wir in Europa in den 30er, 40er Jahren hatten. Klingt nicht sehr lustig. Er hält das für gegeben, dass dieses Austoben dieser Faschismen, bis sich die, wie bei uns nach dem Zweiten Weltkrieg, zwangsweise Demokratisierung dort auch durchgesetzt haben wird, hält er zum Beispiel für unausweichlich. Steht uns einiges bevor. So, jetzt will ich auf Breivik kommen, dem Kern der Struktur des Killers von Utøya, an das Breivik zugehörig der Bruderschaft der Knight Templars, also Knight mit K, Ritter, Knight Templars, jener ominösen Tempelritter, Organisation, in deren Namen Breivik seinen Massaker an jungen norwegischen Sozialdemokraten verübt hat, kommt man am besten nahe in einer Bemerkung, die er über seine Stiefmutter Tove Øvermo macht, wie er sagt, eine gemäßigte Kultur, Marxistin und Feministin, eine bedeutende Frau in der Welt jener multikulturell, kulturmarxistisch und feministisch verseuchten Jungpolitiker, unter denen er gerade aufgeräumt hat. Stiefmutter Tove war angestellt bei der UDI, einer Regierungsorganisation, in deren Zuständigkeit die Versorgung von Immigranten, meist Muslimen, mit regulären Papieren fällt. Ironischerweise, schreibt Breivik, steht die UDI als bedeutende Institution der norwegischen Multikulti-Politik ziemlich weit oben auf der Liste möglicher Anschlagsziele der KT, wie er seine Knight Templars gerne abkürzt. Breiviks Selbstverständnis als Bombenattentäter und selbstermächtigter Exekutor mit höherem Berechtigungsausweis wird nirgends deutlicher als in den Sätzen, die er der UDI und seiner Stiefmutter Tove widmet. Nämlich, Zitat, obwohl ich Tove wirklich ganz gerne mag, würde ich den KT nichts vorwerfen, wenn sie bei einem Angriff gegen die UDI hingerichtet worden wäre. Als primäres Werkzeug der Verräterkategorie B in Diensten des norwegischen Multikulti-Regimes und damit als Hochverräterin hätte sie damit zu rechnen gehabt. Zitat Ende. Hochverrat, High Treason ist sein Wort. Hochverrat kann man per Definition nur begehen in einem Staat, der sich selbst als im Kriegszustand definiert. Etwaige Aktionen eines oder mehrere seiner Bürger gegen ihn also als Existenzbedrohung auffasst und sich daher zur Verhängung der Höchststrafe, Todesstrafe, berechtigt sieht. Der Feind von außen ist ein Gegner, der Feind von innen aus den eigenen Reihen ein Verräter. Breivik setzt sich und seine Knight Templars als diesen Staat. Ein Privatstaat, der über dem tatsächlichen norwegischen Staat und seiner gewählten Regierung platziert ist und damit seine eigene Rechtsprechung hat. Breivik handelt im Namen dieses höheren Rechts, wie übrigens auch die Freikorps-Leute gegenüber der Arbeiterbewegung, die weder den demokratischen Staat noch die Monarchie von vorher anerkannten, sondern auf den neuen Staat hin wollten, den sie dann im Nationalsozialismus auch tatsächlich bekamen. Das ist bezeichnen für all diese Leute, dass sie, was immer an, wie die Dschihad-Leute heute, islamischer Staat, bestehende Staaten unter keinen Umständen und deren Gesetzgebung und Justiz anerkennen, sondern eine eigene Staatlichkeit setzen. Und ehe ich darauf eingehe, will ich ein paar Bilder zeigen.
Also hier, das sind Bilder, die Breivik von sich selber ja ins Netz gestellt hat. Ne? Man sieht ihn hier in dieser Uniform, ne? Also alle Sorten Orden, die er sich da angehängt hat, und es ist da am Anfang in seinem Prozess immer betont worden, diese Tempelritter, das gibt's gar nicht. Das ist eine Sache, die er sich ausgedacht hat in solchen fantastischen Uniformen. Ne, hier, das ist, was auch typisch ist, das ist auch für diese ganzen ja überwiegend aus bäuerlichen Verhältnissen kommenden Freikorps-Leute 1919, 20, die deutsche Arbeiterbewegung niederschlagen, dass sie immer aus sind, wie später auch die Nazifaschisten, das ist überhaupt kein Widerspruch, Blut und Boden und die neuesten Technologien. Breivik hier mit einem super Zielfernrohr, Gewehr, war übrigens auch zeitlang oder eine Weile Mitglied eines Schützenvereins. Hier steht Norway drauf und dann darunter steht irgendwas gegen antimarxistischer Kampf, gegen den Kulturmarxismus, kann man nicht genau lesen da drauf. Das nochmal dieses Bild, das ist in Farbe, da sieht man das Norway ein bisschen besser. Ne? Gut, das hier, ich will nachher nicht nochmal auf diese Bilder zurück. Das kennen einige von Ihnen wahrscheinlich auch. Heute Aktion Dönerspieß, das ist der rechte Video-Untergrund in seinen Kommentaren zu den NSU-Morden, auf die ich nachher komme, Aktion Dönerspieß und der neunte Fall und so weiter, die wussten das alle, was die Polizei nicht wusste, dass schon hier ein neunter Türke erschossen, kursiert schon als Video im Netz, und als die deutsche Polizei noch davon ausgeht, dass das wahrscheinlich die Immigranten unter sich waren. Gut, der Teufel, paar Bilder vom Gesicht, weint im Prozess, als seine Taten vorgestellt werden, vor Ergriffenheit, weil er das so toll fand. Gut, das langt, dass man gerade dieses Gesicht und diese Bewaffnung und diese Uniform vor Augen hat?
Erika Fattland, Anfang 30 Jahre, die ist nach Malta gefahren und hat sich diese maltesischen Tempelritter angeguckt und hat da mehrere getroffen. Der eine nennt sich Paul Ray oder auch Lionheart, heißt mit Geburtsnamen anders, so wie sich die Dschihadisten, die jetzt in den Irak gehen, alle anders nennen. Sobald sie da angekommen sind, sein richtiger Name Paul Cineto bzw. Sonato. Als Ray vor einigen Jahren beschloss, nach Malta zu ziehen, spielten sowohl praktische als auch spirituelle Gründe eine Rolle. Eigentlich kommt er aus Luton, einer kleinen Arbeiterstadt vor den Toren Londons, der im Jahr 2004 die fragwürdige Ehre zuteil wurde, an der Spitze der Liste der Top 50 Crap Towns in the UK, also der schlimmsten Wohnorte, gewählt zu werden. Der ist mit der English Defence League in Verbindung. Ich gehe auf die Einzelheiten nicht ein, sondern gerade ein paar Punkte. Ich verspürte den Ruf, sagt er zu der Erika Fattland, hierher zu ziehen, in seinem breiten Arbeiterklassen-Englisch, denn der Katholizismus, die vielen Kirchen, Paulus, der hier nach einem Schiffbruch an Land ging, die ganze Geschichte mit dem Ritterorden, das ist hier alles so präsent. Die norwegischen Behörden möchten die Norweger glauben machen, dass Breivik, der Sohn eines Diplomaten, Stiefsohn eines früheren Hauptmanns der norwegischen Armee und Freund eines Anwalts im Verteidigungsministerium, ein Einzelterrorist ist, der beim vielen Computerspielen in seinem Kinderzimmer den Verstand verloren hat. Come on! Löwenherz hebt resigniert die Arme. Wie wahrscheinlich ist das denn? Also er meint, Breivik hängt mit Organisationen zusammen, die im Dunkeln sind, aber leider nicht mit seiner. Und ich werde Ihnen sagen, wie das alles zusammenhängt. Jetzt kommen ein paar Verschwörungstheorien. Und jedenfalls stellt sich raus, dass der Lionheart sich hier als Spitze, als Haupt eines Teils dieser untergegangenen Tempelritter fühlt, die dort wiederbelebt werden. Und das ist nur einer, sie trifft zwei, drei von denen, die nur deswegen alle nicht zusammenarbeiten, weil die sich alle untereinander bekämpfen. Und jeder erhebt den Führungsanspruch, all das Gerede über die Knights Templar, die meine Idee waren, und über diesen Richard Lionheart, der zu Breiviks Mentor erklärt wurde, das haben sie nur getan, um mir zu schaden. Wer sie, das ist Tommy Robinson, das ist Annan Lake, das ist John Lowell und so weiter, die sie alle aufsucht. Jeder hat seine eigene Version dieses Templer-Ritterordens, die mal irgendwann, und deswegen sind sie da, im Mittelalter die Türken aufgehalten haben, Johanniterorden, die türkische Flotte besiegt. Und diese Typen, wie auch Mad Nick, Gregor und so weiter, English Defence League. Und es gibt Breivik hat irgendwann mal gesagt, er war bei einer Gründungsversammlung, Norman Lowell heißt er übrigens, nicht John, der andere dabei, wo man bezweifelt wurde, ob es wirklich war. Aber es hat diese Versammlung gegeben, 7 oder 8 aus verschiedenen Ländern Europas haben sich da zusammengetan zur Neubelebung dieser Knight Templars, christlicher Tempelritter, das ist also nicht einfach ein Hirngespinst von Breivik, und das ist auch ganz wichtig für seine ganze Haltung im Prozess, denn er fühlt sich in keiner Weise irgendwie juristisch für irgendwas verantwortlich, was er da getan hat. Er gibt alles zu, hat sich auch festnehmen lassen, er ist stolz auf das, was er getan hat, aber er hat gehandelt im Namen dieser Organisation. Und das ist ganz wichtig, also Breivik als Einzeltäter zu begreifen, wird total falsch, denn all diese Killer, auf all die ich auch noch kommen werde, fühlen sich immer als Teil einer Organisation, die sozusagen die Verantwortung, die Schuld für alle ihre Taten auf sich nimmt. Diesen übergeordneten Staat, dessen Teil sie sind und der eine eigene Justiz hat, und diese Justiz bestimmen sie selber, die eigene Gesetzlichkeit. Deswegen gibt es keine Reue und keine Verurteilbarkeit, kein Gericht wird anerkannt, und genauso wie die SS sich setzt am Anfang in den 30er Jahren. Denn wie viele Leute, ne? Einzeltäter ist er nur, weil es nicht genügend Norweger gibt, die das mitmachen. Aber wie viele Leute muss man umlegen, um ernst genommen zu werden? 77 reichen offenbar nicht. Ich habe aufgrund solcher Breivik-Sätze und der mit ihnen verbundenen Taten von einer Art frei flottierendem SS-Mann gesprochen, weil er sich so geäußert und auch so gehandelt hat. Selbstverständlich waren Himmler, Hitler und so weiter Psychopathen, aber was heißt das? Dass sie zu Lebzeiten nicht die richtigen behandelnden Ärzte gefunden haben und deswegen zu Massenmördern wurden? Anstelle psychiatrisierender Ferndiagnosen wären ein paar historische Kenntnisse angebracht. Denn was war denn die SS? Beziehungsweise was sind heutige gleichgelagerte Organisationen, die mit Berufung auf das Recht höherer Rasse oder höherer moralischer Reinheit oder des höheren Rechts des Männlichen über den weiblichen Körper oder einer höheren Religion überall auf der Welt und zwar in jeder einzelnen existierenden Gesellschaft vorhanden sind? Was war die SS, die aus einem oder mehreren der vorgenannten Komplexe das Recht zur Tötung bzw. sogar Ausrottung anderer gleich niederer Lebensformen ableitete, anderes als Breiviks Knight Templars, die das höhere Recht des Tötens niederer Multikultis für sich in Anspruch nehmen? Der Unterschied liegt allein darin, dass die KTs noch nicht die Staatsmacht selber sind, als deren Teil die SS im Nazi-Deutschland operieren konnte. Vor diesem Zustand sind Himmlers SSler nichts anderes als ein Tempelritterorden. Das ist also bei Breivik die übergeordnete Organisation gleich der Ganzheitsüberkörper, dem er sich einfügt und der ihn ermächtigt, auch wenn er handelt als Einzelner. Das ist nämlich der entscheidende Punkt für die Bedeutung, nicht nur freigesprochen zu werden von jeder weltlichen Verantwortung, sondern auch die Fragmentierung des eigenen Körpers überwunden zu sehen im Eintreten in diesen mächtigen, übermächtigen Körper, der diesen beim Töten, beim Ausrotten des Niederen zur Homöostase, zum Spannungsausgleich führt. Dieser Körper kommt zum Spannungsausgleich nur durch Gewaltausübung. Um solches festzustellen, braucht man kein bisschen persönlicher Psychologie Breiviks, also etwa Kindheitsdaten, dass seine Mutter eine Krankenschwester war, die Scheidung, die Stiefmutter, die Stiefgeschwister etc. Solche Daten bräuchte man bei einem Patienten, der in die Praxis käme, auf die Couch beim Analytiker oder zum psychiatrischen Forensiker. Breivik aber ist kein Patient, und zwar per Definitionem nicht. So wenig wie Himmler, Hitler oder ein anderer Killer-Drecksack eine Patientenstruktur aufwiesen. Wir haben es zu tun mit Weltrettern, Leuten, die angetreten sind, uns zu heilen. Und zwar mit technisch hochwertigsten Killergeräten. Der Faschist versteht was von Waffen, schon deshalb ist er kein Patient. Und er ist auch kein Klon, wie Seslin, wie immer mit ein paar schlechten Filmen zu viel im Kopf, ihm attestieren möchte. Der universelle SS-Mann ist immer schon ein Klon. Von einer Mutter geboren zu sein, ist der falsche Weg, ruft es durch die abendländische Geschichte von Plato bis Goebbels. Habe ich im Text Männliche Geburtsweisen geschrieben, 1994. Der Satz ist nur insofern zu korrigieren, als der Tatbestand über Goebbels hinausreicht und vor Plato zurück. Der soldatische Mann ist immer selbst geboren, und zwar durch Gewalt, durch verschiedene Arten Körperzurichtung, Drill und Tötung anderen Lebens und vor allem ist er ganz und gar kein Individualist, bloß weil er als Einzelkämpfer auftritt. Viel lieber wäre ihm eine Armee von KTs, mit der er Norwegen aufrollen könnte und morgen die ganze Welt, die hat er bloß momentan nicht. All seine Kameraden sind gerade dabei zu heiraten, worüber er sich beschwert, was für ein Scheiß, also muss er es alleine machen. All dies ist aber keine persönliche Psychologie, sondern körperlich-politischer Ausdruck zentraler und manchmal auch marginaler Institutionen der manndominierten, also kriegerischen, abendländischen Kultur. So, gucken. Ein paar Sachen. Also, die Vereinigungen, zu denen er gehörte, waren Oslo Shooting Club, dann eine Weile Freemasons, Freimaurer, dann die Fortschrittspartei, die war eben nicht radikal genug, dann English Defense League, Norwegian Defense League, bis es dann die Tempelritter wurden. Denn in seinem langen Manifest gibt es dann alle möglichen Klagen über, wie sein Vater, sein Stiefvater rumgevögelt hat, mehr als 300 Sexualpartner, manche sagen sogar 700, dann kommen die Geschlechtskrankheiten, seine Stiefmutter, seine Schwester. Elizabeth was infected by chlamydia after having more than 40 sexual partners. Und so weiter und so weiter. Und, Schande über die Familie gebracht, und Unfruchtbarkeit durch diese Chlamydia, Herpes, Genitalherpes und so eine Latte. Ne? Also diese Ingredienzien, die sind auch mehr oder weniger, glaube ich, allgemeiner bekannt. Ne? Und es ist auch auf diesem Hintergrund, haben dann auch eine ganze Menge Autoren, also von Spiegel bis Neue Freie Presse Wien bis Emma Online und etc. bemerkt, wie sehr dieser Breivik in dem, was er da schreibt, den Typen ähnelt, die ich in Männerfantasien beschrieben habe. Ich will jetzt darauf eingehen, aber nach kurz ein paar Punkten, wie er sich im Prozess verhalten hat. Nämlich, erstens verlangt er nicht unterbrochen zu werden. Er wird dann schließlich eine Stunde reden, nach vielen kleinen Gefechten mit der Richterin. Ich bin natürlich keineswegs überrascht von diesen Charakterisierungen, dass ich nämlich ein Verrückter sei. Die meisten Menschen wissen, das alles ist nur Propaganda, aber es ist wichtig, dass jeder versteht, warum die politischen Eliten, Journalisten und Redakteure und die Staatsanwälte mich auch weiterhin lächerlich machen und Lügen über mich verbreiten werden. Die Antwort ist einfach, ich habe das spektakulärste Attentat in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg geplant und durchgeführt, und die herrschenden Eliten werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um weitere Attentate zu verhindern. Sie fürchten uns militante Nationalisten. Sie fürchten, dass wir der multikulturellen Ideologie irreparablen Schaden zufügen könnten. Ich und meine nationalistischen Brüder und Schwestern sind der schlimmste Albtraum der Kulturmarxisten. Sie versuchen daher, andere Nationalisten einzuschüchtern. Das ist die Ursache für die massive Dämonisierung meiner Person, welche sich noch weiter fortsetzen wird. Ich hoffe, alle Nationalisten und Kulturkonservativen da draußen lassen sich nicht von dieser absurden Propaganda irreführen. Also, wir werden dominiert von Liberalen und Kulturmarxisten. Was man heute eine Demokratie nennt, ist in Wirklichkeit eine kulturmarxistische Diktatur. Der kulturelle Marxismus wurde kurz nach dem Krieg in Europa zur einzigen Wahrheit erhoben. Alle anderen Sachen werden unterdrückt. Kulturkonservative Ideen werden verboten, weil gesagt wurde, diese würden zu Barbarei und Unmenschlichkeit führen. Diese marxistischen Wahrheiten kamen in den 45er Jahren auf und wurden später durch die 68er Revolutionäre verbreitet, von denen ich jetzt erzählen werde. Und dann kommt die Anklage von Adorno, Reich und so weiter, Marcuse, die schuld dran seien und daran, dass sich diese kulturmarxistische Ideologie durchgesetzt habe. Statt antikommunistischen Führern wie zum Beispiel US-Senator Joseph McCarthy zu folgen, welche die marxistische Infiltration des Medien- und Bildungssektors hätten verhindern können. Die Kultur wird heutzutage von den Marxisten kontrolliert und die Liberalen steuern die Wirtschaft, während die Nationalisten und die Kulturkonservativen seit dem Zweiten Weltkrieg von allen Machtpositionen ferngehalten werden. Die Norweger und Europäer wurden von den linksgerichteten Politikern und Journalisten getäuscht und manipuliert. Dadurch verlieren sie ihre Kultur, ihr Land, ihre Tradition und das Christentum. Als Beispiel nehme ich die Situation in Österreich vor ein paar Jahren, als Jörg Haiders nationalistische Partei, die FPÖ, mit der ÖVP eine Koalitionsregierung gebildet hat, wurde das Land von 14 EU-Ländern boykottiert. Sie sagten, wir können nicht zulassen, dass eine nationalistische und kulturkonservative Partei die Macht ergreift, weil ihre Politik intolerant, grausam und unmenschlich ist. Nationale und internationale Nachrichtenagenturen setzten die Österreicher stark unter Druck und nannten sie Rassisten und Nazis. Sie versuchten so, sie zu erpressen, damit sie politisch ihren Kurs änderten. Das Gleiche geschieht jetzt in Ungarn, wo das nationalistische Bündnis diskreditiert und dämonisiert wird, indem man sie intolerante Faschisten nennt. Schwedische Nachrichtenagenturen verwenden die gleiche Strategie gegen die Partei der Schwedendemokraten, und die norwegischen Medien haben das gleiche 20 Jahre lang mit der Fortschrittspartei gemacht. Wir werden als Rassisten beschimpft und so weiter. Dabei, eine Umfrage von Frank Arebrot in Norwegen hat ergeben, dass nur einer von 100 Journalisten für die Fortschrittspartei stimmt und dass zwischen 60 und 70 von ihnen ihre Stimme für linke Parteien abgeben. Also alles ist links unterwandert. Dabei ist ein großer Teil der Bevölkerung anderer Meinung und dagegen. Er zitiert die Times, er zitiert alle möglichen Zeitschriften, er zitiert Statistiken, wie viele Leute eingewandert sind, wie viele Islam-Leute eingewandert sind nach Norwegen, etc., etc. Und wenn man das alles so liest, dann denkt man, das kann man fast alles genauso bei Sarrazin lesen. Es ist eine völlig rational aufgezogene, statistisch abgesicherte Argumentation, bis zu so einem Punkt hin, wo es nicht mehr so ganz rational scheint, wenn er sagt, es ist ignorant, mich grausam zu nennen. Das ist genauso, wie wenn man die US-Militärs im Zweiten Weltkrieg wegen ihrer Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki grausam nennt. Diejenigen, die entschieden, nämlich die Bombenabwerfer, dass 300.000 japanische Zivilisten getötet werden sollten, taten dies nicht, weil sie böse waren, sondern weil sie sich ausgerechnet haben, dass eine gewalttätige Reaktion den Krieg früher beenden und Millionen von Menschenleben retten würde. Das waren gute Absichten und Motive, auch wenn die Methoden zur Umsetzung brutal waren. Ich und andere Nationalisten, wir verwenden exakt die gleiche Logik. Ich und andere militante Nationalisten sind hundertprozentig davon überzeugt, dass, wenn es uns gelingt, das multikulturelle Projekt in Europa zu stoppen, wir Hunderttausende oder sogar Millionen von Menschenleben retten können, weil ein großer Bürgerkrieg abgewendet worden ist. Wir haben nicht den Luxus, den Ausgang verbaler Konfrontationen abzuwarten, denn wenn wir 20, 30, 40 Jahre lang zuwarten, werden die ethnischen Norweger und Europäer bereits in der Minderheit sein. Das ist einer der Malta-Leute, der Lowell, der sagt, das ist jetzt schon so. Wir haben schon verloren und Breivik sagt, wenn wir jetzt nicht zuschlagen, wird alles enden in einem Blutbad. Und ja, ich würde es wieder tun. Denn die ich getötet habe, das waren keine unschuldigen Kinder, das waren politische Aktivisten, Aktivisten, die für den Kulturmarxismus und den Multikulturalismus gearbeitet haben. Einige von ihnen hatten bereits führende Positionen und ihre eigenen Büros. Die AUF hat viele Ähnlichkeiten mit der Hitlerjugend. Utøya ist ein Indoktrinationslager von politischen Aktivisten. So, er bedauert am Ende dann nur, dass er nur 77 erwischt hat und nicht mehr. Und die Norweger hätten ihm gefälligst dankbar zu sein und ihm ein Denkmal zu setzen dafür, dass er dieses Signal gesetzt hat, etc., etc. Gut. Also, man kann natürlich anfangen, wenn man will, kann man natürlich versuchen, dies und das zu widerlegen. Ne? So wie man natürlich ankommen kann, jetzt die ISIS-Leute widerlegen zu wollen, ne? Kommen auch noch die Zahlen, wie viele Norwegerinnen schon vergewaltigt worden sind von Muslimen etc. Aber man merkt daran, also man, wenn ich sowas lese, wird mir, kriege ich auch Zweifel am Funktionieren überhaupt der journalistischen Sprache und der Begründungssprache. Man kann nämlich alles begründen. Man kann, ne, so wie er hier genau begründet, warum er aufgrund dessen, was in Europa, was die Muslime machen und was der christlichen, angeblich christlichen Kultur passiert, das ist so wenig widerlegbar, wie auch Religionen nicht widerlegbar sind. Religionen gehen ja in ihrem Kern davon aus, dass sie Dinge behaupten, von denen, die das behaupten, genau wissen, dass sie nicht stimmen. Natürlich glaubt kein Mensch von weder protestantischen noch katholischen Priestern an die Auferstehung Christi oder all diesen Quark, sondern sie erzählen das genau eben, weil das nicht stimmt. Das ist, macht nämlich eine ungeheure Freiheit. Wenn die Grundlage der Religion, an der man hängt, Sachen sind, die nicht stimmen, kann man nämlich alles behaupten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Alles geht, everything goes, du kannst jeden Mist behaupten über andere sonst wo, wenn du dem anhängst, dass der vom Kreuz gestiegen ist, wieder auferstanden, gen Himmel gefahren, von einer Jungfrau geboren, Gottes Sohn und all die, das, no, everybody knows, es kann nicht wahr sein, aber das ist der Kern der Sache. Man muss was behaupten, was nicht stimmt. Dann kannst du sagen, das sind Schweine, das sind Insekten, der macht dies, der macht das. Du musst da nur die richtigen Leute hinter dir haben und eine Mehrheit von Gefolgsleuten, dann geht das, dann funktioniert das. Das ist das ganze Geheimnis der Religion. So funktioniert dieser Mist. Okay, ja, kann ich mich, könnte ich mich endlos über aufregen, über diese Pest, die natürlich genau deswegen, ja, und nur zum letzten Punkt, der dann eigentlich der wichtigste dabei ist. Wie kommt dieser Killer-Typ zum Spannungsausgleich und immer ein bisschen abstrakt beschrieben durch Gewaltausübung, durch Töten. Dafür haben wir jede Menge Beispiele. Aber es kommt dieser Punkt dazu, der auch bei Breivik sofort der Fall war, nämlich was hat er gemacht? Er hat seine Tötungsakte mit einem wilden Lachen begleitet. Und alle die Überlebenden beschreiben das. Nicht, einer, den zuletzt gesehen hat, Pistole in der Hand, der davon gekommen ist, sah, wie dieser den Arm hob, der Breivik, und dem Mädchen in den Oberkörper schoss, das vor ihm stand. Einfach so. Sie ist umgefallen und ins Gras gestürzt. Und als sie da lag, ist er zu ihr gegangen und hat ihr noch einmal in den Kopf geschossen. Danach hat er zu uns aufgesehen und gelächelt, als wollte er uns sagen, jetzt seid ihr dran. Kinder auf der Insel, junge 14-, 15-Jährige, sie hörten einen Mann mit freundlicher Stimme rufen, denn er kam ja in Polizeiuniform. Hier ist die Polizei, ist da jemand? Ich will euch doch nur helfen. Zunächst blieb alles ruhig, dann hörte Khalid ein Mädchen rufen, sind Sie sicher, dass Sie von der Polizei sind? Khalid schließt die Augen, senkt den Kopf, dann ging es wieder nur bam, bam, bam. Das heißt, er lässt sie rankommen und schießt ihr aus kürzester Entfernung in den Kopf. Emma Martinovic für Guardian auf Englisch, sie hat das zuerst für die englische Zeitung beschrieben. Sie schwimmt im Wasser. I try to shout it out, haut ab, schwimmt, flüchtet, but I knew full well why my left arm was aching so much, but I didn't want to stop. Sie war schon angeschossen. Behind us we could still hear shooting, the screams, the laughter of the bastard as he shot and his shouts to us, you won't get away. Also, Breivik. Er hat gejubelt, als seine Kugeln trafen, sagt vor zwei Tagen die 24-jährige Zeugin und Überlebende Tonje Brenner aus. Und ist die Freude beim Töten nicht ein weiterer Beweis für den Irrsinn des selbsternannten Kreuzritters? Wahrscheinlich schon. Trotzdem wäre es der größte Fehler, den Europa jetzt machen kann, wenn es Breiviks Tiraden gegen den Islam und den Multikulturalismus einfach als das Delirium eines Irren abtut. Das sehen wir an den Dschihad-Leuten im Moment, wie wenig man das abtun kann. Es gibt ja jetzt viele weitere Beispiele, wie Breivik sich vergnügt hat mit besonderen Dumm-Dumm-Geschossen, vergifteten Geschossen und so weiter und so weiter. Auch vor Gericht hat er nicht aufgehört zu lachen. Die Opfer vor Gericht fanden das, dieses verdammte Lächeln am schwersten auszuhalten. Gut, diesem Lachen, das mir schon öfter aufgefallen ist in diesen Zusammenhängen, bin ich etwas weiter nachgegangen und man findet es tatsächlich in fast allen Beschreibungen von solchen Killings. Zum Beispiel gibt es das Buch von Uzodinma Iweala, ein Kindersoldat in Afrika, im Kongo, auf Deutsch, du sollst Bestie sein, der dort, Eltern sind getötet worden, von der Soldatenbande aufgegabelt wird, eingemeindet wird, in die Truppe gestellt und zum Töten gezwungen. Ich habe mehr schlimme Sachen gesehen als 10.000 Leute zusammen, schreibt er später, als er davon gekommen ist. Und ich habe mehr schlimme Sachen gemacht als 20.000 zusammen. Wenn sie befehlen, also meine Gruppe, kill die, dann kill ich. Wenn sie sagen, erschieß die, dann erschieße ich die. Und wenn sie sagen, komm in diese Frau rein, dann mache ich das auch und sage nichts, obwohl mir das nicht gefällt. Ich kill sie alle, Mütter, Väter, Großmütter, Großväter, Soldaten. Ist alles dasselbe, ist egal, wer das ist, Hauptsache er stirbt. Aber jetzt denke ich, dass ich das nicht mehr kann. Das Psychogramm eines afrikanischen Kindersoldaten, das er dort liefert, der nach einem Massaker an der Zivilbevölkerung seines Dorfes von einer marodierenden Soldateska zwangsrekrutiert wird und immer auswegloser in einem Strudel aus bestialischer Gewalt, würgender Verzweiflung, Fühllosigkeit, Entsetzen und Einsamkeit versinkt. Zitat, ja, kämpfen macht Spaß, killen gefällt mir, halluziniert der Knirps im Drogenrausch. Ich mag das Geräusch, wenn Machete ins Fleisch hackt. Katschak, katschak auf ihren Kopf und wie das Blut auf meine Hand spritzt und mein Gesicht und auf meine Füße. Ich hack und hack und hack, bis ich hochguck und es dunkel ist. Nimmt dasselbe mit Milo Rau, den vielleicht einige kennen, Theatermacher, der dieses Hate Radio und bei der Ermordung der Tutsi durch Hutu nachgestellt hat, wo dieser Radiosender auch aufrief zum Töten von Zecken, von Ungeziefer. Das waren 4 Leute im Studio, die mir durchgegeben haben, da findet ihr welche, da findet ihr welche. Und dazwischen tolle Musik gespielt, mit gerade immer die tollste laufende Weltmusik. Und wenn sie Meldungen bekamen, dass irgendwas geklappt hat, sich in ihrem Studio, drüber schief gelacht haben. Das hat Milo Rau in dieser Kabine des Radios nachgestellt, so ein Stundenstück. Und sagt dazu, natürlich hat der Showcharakter auch einfach damit zu tun, dass wir eine Radiostation im Zentrum unserer Untersuchung gestellt haben. Im ersten Teil, den Videos, gibt es eine Figur, eine Journalistin, die in den 1960er Jahren ausgewandert ist und 4 Tage vor dem Genozid zurückkehrt, um über den offiziellen Frieden zu berichten. Die Verträge von Arusha sind unterzeichnet, die Blauhelme sind da und sie kann es nicht fassen, dass in diesem Radio offen zu Mord und Vergewaltigung aufgerufen wird. Doch trotzdem muss sie lachen beim Hören des Radios, so selbstverständlich ist das alles, so logisch letztlich. Das hat mir auch ein Schauspieler bestätigt, der mit der Tutsi-Armee als Kindersoldat in Ruanda einmarschiert ist und den Sender gehört hat. Sogar die Soldaten der FPR mussten über Kantaro Habimanas Witze lachen, seine Versessenheit auf Joints und Bier zwischen den Berichten von den Killings. Die FDLR-Kämpfer, die in Stuttgart vor Gericht stehen, Anklageschrift wegen ungefähr 100 Toten und Massakern, würden ihnen angehängt, mindestens 96 Zivilisten erschossen, erschlagen oder zerhackt zu haben, berichten Zeugen, ganze Familien von FDLR-Kämpfern hätten sich beteiligt mit Stöcken und Macheten. Es gab auch Kinder, die Kinder getötet haben. Ein Zeuge erzählte dem UN-Team, wie eine Frau mit ihren 5 Kindern in ihrem Haus eingeschlossen und verbrannt wurde. Der Vater eines anderen wurde mit einer Machete aufgeschlitzt, die Leiche auf die Straße geworfen. Die FDLR, Zitat, hat nach den Angriffen gefeiert und gesungen, wohin ihr auch geht, FDLR wird euch folgen, heißt das. Sprung nach Indonesien. Man stelle sich vor, eine Gruppe ehemaliger SS-Schergen inszeniert sich vor einer Kamera und spielt nach, wie sie Juden umgebracht haben. Sie singen und tanzen dabei, tragen bizarre Outfits in knalligen Farben und brüsten sich mit ihren Gewalttaten. Amtierende Bürgermeister und bekannte Medienmogulen sitzen in Luxusvillen mit den Mördern auf dem Sofa und klopfen ihnen auf die Schulter, ebenfalls vor laufender Kamera. Joshua Oppenheimers The Act of Killing, der kürzlich in Toronto erstmals öffentlich gezeigt wurde, hat nicht den Holocaust zum Thema, sondern die Kommunistenverfolgung in Indonesien Mitte der 1960er Jahre. Dennoch vergleichen Kritiker The Act of Killing mit dem Holocaust-Film Shoah. Auch Oppenheimers Film, koproduziert von Werner Herzog und Errol Morris, lehrt das Grauen, ohne Tote zu zeigen. Und auch für The Act of Killing gilt, die Sprache der Barbarei tappt nicht etwa in die ihr gestellten Fallen, sondern sie ist geheimnislos. Man muss sie nicht herauslocken, man muss ihr nur zuhören. Denn hier auf der Dachterrasse sieht man Anwar, einen der Killer, in einer der ersten Szenen von The Act of Killing tanzen. Cha-cha-cha, da-da-da. Der schlanke Mann in weißer Hose und grün-weiß geblümtem Hemd singt und tänzelt vor und zurück. Gerade hat er erklärt, wie sie damals die Kommunisten alle gemacht haben, wie es auf der Terrasse anfing, anfangs so viel Blut gab, dass es zu sehr stank. Wie er deshalb auf die Idee kam, seine Opfer mit einer Drahtschlinge zu erwürgen, er hatte das in amerikanischen Gangsterfilmen gesehen. Wie gut dieses Vorgehen das Blutproblem löste, wie er die Bilder im Kopf vertreibt mit ein bisschen Musik, ein bisschen Alkohol, ein bisschen Marihuana, da, 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 Das Blutbad von 65, 66 hat zwischen 500.000 und 3 Millionen Menschenleben gefordert, also Suhartos Militär nach dem Sturz von Sukarno. Ich habe die Urszene sozusagen davon, wo mir das zum ersten Mal hier so aufgegangen ist. Und das habe ich hier in diesem Band, Das Land, das Ausland heißt, männliche Geburtsweisen beschrieben. Da beschreibt Rigoberta Menchú, die spätere Friedensnobelpreisträgerin, wie die sogenannten Death Squads in Guatemala angebliche Guerillas töten. Das heißt, sie treiben die Leute zusammen auf den Dorfplatz, führen ihnen einige vor, die sie gefangen genommen haben, zeigen genau, welche Sorten Folter sie durchlaufen haben, ausgerissene Nägel, gebrochene Knochen, Sachen in den Körper gesteckt etc. und sagt, so geht es euch auch, wenn ihr euch der Guerilla anschließt, dann übergießen sie die ganzen mit Benzin und zünden sie an. Die anderen sind waffenlos und sind trotzdem vor Wut dabei und wollen losschlagen. Als sie sahen, dass die Soldaten Feuer legten, sie wollten ihr Leben einsetzen, sagt Rigoberta Menchú, trotz all der Waffen. Die Armee merkte, dass die Leute wütend waren und der Hauptmann gab Befehl zum Rückzug. Die Soldaten zogen sich mit den Waffen in der Hand zurück und brüllten Parolen wie auf einer Fiesta. Ihnen machte es Spaß. Sie lachten und riefen, Viva la Patria, Viva Guatemala, es lebe der Präsident, es lebe die Armee, es lebe Lucas. Kate Millett hat über Formen der Folter dazu geschrieben, die Folter ist eine Form des höhnischen Lachens. Also es gibt ein paar Leute, ne, die dieses Lachen als Zentralform, als Zentralgefühl dieses Killings wahrgenommen haben. Neitzel und Welzer in ihrem Buch Soldaten hier, die deutschen Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg, erzählen jede Menge solcher Beispiele, wie mit Gelächter, ne, wie sie Spaß, Gelächter, Bombe reingehalten, Leute in die Luft gesprengt, der SS-Mann erschießt eine Jüdin und vögelt sie dann, ha, 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 und die drumherum und der Tourismus, der Erschießungstourismus der Leute, die kommen und das fotografieren. Es ist tatsächlich ein Mladic vor dem Gericht in Den Haag macht so gegenüber einer der Überlebenden von Srebrenica und lacht, und als sie in Tränen ausbricht. Oder die British Army in Abu Ghraib haben alle noch in England und so weiter im Sinn, diese Fotos, die gemacht wurden, die Fotos der deutschen Wehrmachtssoldaten, wenn sie die Remsma leider aus der zweiten Form seiner Ausstellung wieder entfernt hat, obwohl das die zentralen Aussagen waren. Und die NSU-Leute, die sagen, nächste Woche ist der 9. dran. Und dieses Lachen geht durch und mir wird langsam klar, und mir ist langsam klar geworden, Robert Miesig in der Taz, wie einen der neuen Dschihad-Leute beschreibt, den österreichischen Star jetzt, Firas, wie er sich nennt, wie er auf Facebook posiert, wie sie mit Leichen posieren, mit abgetrennten Köpfen und immer mit dem Strahlen, mit diesem Gelächter dabei, dass ich inzwischen glaube, dass das tatsächlich der zentrale Gefühlsablauf ist in diesen Leuten, mit dem sie zu dem, was Damejo Homöostase nennt, Spannungsausgleich kommen, dass das der muskulär evulsive Akt ist, mit dem sie aus sich rausgehen, mit dem sie sich zusammenschließen als Tötergruppe und mit dem sie als Teil dieses größeren Körpers fungieren, dass das über dieses überall allenthalben dokumentierte Gelächter geht. Dieses Gelächter, das sie auch eben absolut davor schützt, in irgendeiner Weise wahrnehmen zu können, was den Opfern passiert, was mit denen emotional passiert. Die sind in dem Moment ausgelöscht, nicht vorhanden. Ich habe das an einer Stelle dieses Bandes so beschrieben, dass ich sage, indem sie den anderen das Leben nehmen, werden sie selber lebendig. Durch das Leben nehmen verlebendigen sie sich selbst, aber es läuft eben über diese Form des Gelächters, des Wahnsinns. Ja. Gelächters. Ne, man kann mal darauf achten, jetzt, also wer sich das im Internet anguckt, ne, wie sich oder einer der Ex-Rapper aus Berlin, Dennis Kusbert, mit heroisch sich darstellt und martialische Kampfszenen, die schwarze Flagge zeigen, und immer ist dieses Lachen dabei. Also das Lachen kann einem vergehen, wenn man sich das. Es gibt natürlich andere Formen des Lachens, ne? Aber für diese Sorte Fragmentkörper, der sich durch Gewalt zusammensetzt, scheint diese Sorte Gelächter der Prozess zu sein, mit dem sie sich heil machen, ganz machen. Ne? Weswegen die Faschisten auf Bildern, wenn sie fotografiert werden, noch immer grinsen. Mit, was hier Jonathan Littell, der ja so angegriffen wurde für seinen, die Wohlgesinnten für sein Buch, wo ich sehr früh gesehen habe, nach einer Weile, als ich das gelesen habe, das imitiert ja genau die ganze SS-Sprache und wiederholt das alles und ist von daher ein sehr exaktes Buch, in dem in seinem zweiten Buch auf Deutsch, das Trockene und das Feuchte, wo er sich auch direkt auf die Männerfantasien beruft. In dem Nachwort dazu habe ich das, was ich in Männerfantasien gesagt habe, da nochmal kurz zusammengefasst. Wer das nachlesen will, kriegt das da in Kurzform. Ich will nur jetzt noch ganz zum Schluss einen aus Zeitschrift für psychoanalytische Theorie und Praxis eine Forschung kurz zitieren aus einem Aufsatz von Siegfried Zepf und bezieht sich auf Untersuchungen von 2007. Das ist ein Vorgang, wo Jugendliche auf Schulhöfen oder in Gruppen untereinander jemanden kaputt machen, klein machen, demütigen, als minderwertig und unterlegen deklarieren. Neuerdings bietet sich dafür das sogenannte Happy Slapping an. Also Happy Slapping, lustiges, ne, in die Fresse hauen. Happy Slapping beschreibt einen grundlosen Angriff von meist Jugendlichen auf ein Opfer, wobei das Opfer mitunter bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen oder auch getötet wird und die Täter sich nicht weiter um das Opfer kümmern. Üblicherweise wird der Angriff von einem Komplizen mit der Kamera eines Handys gefilmt. Die Aufnahmen werden anschließend ins Web gestellt und oder über Handy verbreitet. Genau genommen wird die Gewalt zu diesem Zweck ausgeübt. Das Medium, so einer dieser Forscher, Durham, ist hier nicht mehr nur Grundlage für die Dokumentation, sondern auch Ausgangsbasis und fester Bestandteil der Aggressivität. Gleichwohl, es wird eine Zunahme sowohl in den europäischen Ländern wie auch in den USA, insbesondere in kalifornischen Schulen, vermutet, die für rund 7 Millionen 12- bis 19-jährige Kinder und Jugendliche in der BRD repräsentative Untersuchung des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest 2007 von 1200 Jugendlichen dieser Altersgruppe in der Bundesrepublik ergab, dass 29%, also knapp ein Drittel der Handybesitzer, schon einmal mitbekommen haben, dass eine Schlägerei mit dem Handy gefilmt wurde, und rund 22% sind bereits bei tatsächlichen Prügeleien dabei gewesen, die per Handykamera aufgezeichnet worden sind. Mit einer Zunahme von 12% gegenüber 2006 hat sich der Wert dieses Happy Slapping fast verdoppelt. Und dies ist ein Punkt, der für all diese Mordakte, also was Rigoberta Menchú beschreibt auf dem Schulhof in Guatemala, wo das ganze Dorf zusehen muss, ist für den Akt der Tötung absolut wichtig. Diese Dinge sollen nicht im Geheimen passieren, sondern die Töter stellen ihre Tötungen aus. Und weil dieses Ausstellen, genau diese Zugehörigkeit zur Gruppe, die Unterstreichung ihrer Macht darstellt, es soll eben gerade nicht im Geheimen passieren. Die Killer faschistischer Sorte oder sonst welcher, ne, ich habe dabei immer den Satz von Walter Benjamin im Hinterkopf, der Faschismus ist keine Produktion Europas der 20er Jahre, sondern der Faschismus ist ein Produkt aller Jahrhunderte. Und das ist wichtig. Diese Sorte Gewalt ist nicht hier neu entstanden. Und einer der wenigen, die das in den 70er Jahren schon begriffen haben, das war Pasolini in seinem Film Salò oder die 120 Tage von Sodom, der genau diesen Punkt, die Leute, die bei De Sade, der Richter, der Bischof, der Justizchef und so weiter, der Polizeichef, die diese Killings da begehen, der das genau fein inszeniert, wie sie mit Gelächter jeweils die Tötungen der Jugendlichen, die sie da aufgreifen, Jungs und Mädchen, durchführen, begreift, dass die Ausstellung, das Staging heißt das in einem amerikanischen Text ganz richtig, zentral zu diesen Sachen dazugehört. Der Killer will, wie auch Breivik hier, dass man das sieht, wie die Dschihadisten jetzt, die das ausstellen, die IS-Leute etc., nicht etwa verheimlichen und die Gewalt unterdrücken, sondern eben damit werben, weitere Leute dazu werben, was für die Leute mit dieser Sorte Körperfragmentierung, die wir nach wie vor in großer Menge haben, und um mit dem Punkt zu schließen, die werden heute nicht mehr, weil wir das Militär nicht mehr in dieser Funktion haben, mit Drill und Zusammenhalten ihres inneren Chaos und mit motorischem Drill-Muskeltraining, sondern das Muskeltraining ist in die sogenannten Muckibuden, in diese ganzen Trainingsdinger übergegangen. Breivik in seinem Manifest beschreibt ganz stolz, wie er vor dem Attentat 5 Kilo zunimmt. Also nicht in die Muckibude geht, um abzunehmen, wie wir, wenn wir ein bisschen zu viel Fett drauf haben, sondern sich Muskeln antrainiert. Und täglich so und so viel läuft, so und so lange geht, so und so lange übt an der Waffe, 5 Jahre Vorbereitung auf dieses Attentat, und am Ende sage ich, fühle mich hundertprozentig fit und habe 5 Kilo Muskulatur mehr als vorher, und dann und lege dann los. In genau diesem Bewusstsein auf der Höhe seiner körperlichen Motorik zu sein. Das ist diese Attraktion, was die, und was heute natürlich Neues oder noch neuer geworden gegenüber diesen wahnsinnigen technischen Möglichkeiten, die der Erste Weltkrieg bot, für diesen Typ, sich hinter die Geschütze zu klemmen und hinter die Maschinengewehre etc. und loszuballern, wie Salomon und andere das beschrieben haben, mit dem MG eins zu werden und zu verschmelzen. Das ist mit den neueren Waffen und den neueren Technologien natürlich noch viel besser möglich. Also die Attraktion für junge Killermänner, die jetzt mit mal, inzwischen sind 6 oder 7 sind belegt aus der Bundesrepublik. Die meisten kommen aus Familien, wo ein Elternteil Immigrant ist und ein Elternteil von hier, aus Dinslaken, Ennepetal und so weiter. 6 sind belegt im Irak, 3, 4 weitere werden vermutet. Wahrscheinlich gibt es 10 Selbstmordattentate von deutschen Jugendlichen, 18, 19 Jahre alt, deutsch, türkisch, deutsch, iranisch und so weiter, die hier ganz schnell mit mal, also einer stellt sich ins Netz mit einem Foto mit einer Jack Daniels Flasche, mit Marlboro, Zigarette und einem iPad, Musikpod, und schreibt darunter 2013 und ein Bild daneben von sich, und Bart, Klamotten, Muslim und Beten 2014. Innerhalb von einem halben Jahr passiert das in der Weise, ne, was mir jetzt, ne, wo ich würde zu viel behaupten, wenn ich wüsste, ich wusste genau, wie das, was dann in den halben Jahren mit denen passiert, dass sie sich von dieser Disco-Whisky in die Selbstmordattentatsgeschichte, dazu müsste man mehr einzeln von denen wissen. Aber es kommt tatsächlich vor, und die Attraktion läuft, und Breivik, man konnte über den lachen und sonst wie 1500 Seiten im Netz. Und jeder Heini, der da jetzt rumläuft und um sich ballert und killt, hat das in Facebook, hat das in Blogs, sonst wo. Das ist ungeheuer explodiert. Facebook war bei Breivik noch nicht vorhanden, sonst hätte er wäre er natürlich da erschienen. Also diese Sorte Körper bedient sich dieser neuen Waffen und neuer Technologien, auch um den Preis, ob dann nur jeder von denen glaubt, er kommt ins Paradies und kriegt die 72 Jungfrauen. Ich weiß es nicht, irgendwas führt sie dazu, aber wie soll man das nennen? Die tötende Aktualität dieses Typs ist keineswegs vorbei, sondern ist im Zunehmen, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass demnächst wir so eine Sortenexplosion auch bei uns in näherer Umgebung haben werden. Danke.